Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie wieder mithören bei unserer Spiritualitätssendung. Wir befassen uns heute genauer mit marianischer Spiritualität. Das Thema lautet uralt und doch hochaktuell, mit Maria die Schätze des Magnifikats neu entdecken. Der Referent dazu ist Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten.
Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Dr. Ruf, und auch Sie, liebe Hörerfamilie. Schön, dass wir heute an diesem Herz-Marien-Samstag im November beieinander sein dürfen zu einem spannenden Thema, das Magnifikat.
Ja, grüße Sie, Herr Kaplan.
Grüß Gott, Frau Ruf.
Ja, tagtäglich betet die Kirche ja in ihrem Abendgebet der Vesper das Magnifikat, das heißt den Lobgesang Mariens, als sie ihrer Verwandten Elisabeth begegnet ist. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Es ist ein biblisches Gebet mit Tiefgang, das sich lohnt, einmal genauer zu betrachten. Vielleicht entdecken Sie für sich, wenn Sie das Stundengebet regelmäßig beten, wieder neue Aspekte, die Sie das Magnifikat neu lieb gewinnen lassen. Aber auch wenn Sie zum Stundengebet wenig Zugang haben, vielleicht wollen Sie sich das Magnifikat trotzdem zu eigen machen oder haben Sie es sich schon zu eigen gemacht. Es ist doch ein ganz besonderes Gebet, ein besonderer Lobpreis Gottes, der unter den anderen Gebeten herausragt. Wie dieser Lobpreis unser Beten bereichern kann und wie dieses Gebet uns heutige Menschen betreffen kann, das erklären Sie uns jetzt, Kaplan Rainer Hertheis. Und ich möchte Sie unseren Hörern auch noch kurz vorstellen, für die, die Sie noch nicht kennen sollten. Sie sind 1975 geboren in Neumarkt in der Oberpfalz. Aufgrund einer Krankheit hat Ihre Sehkraft immer mehr nachgelassen, sodass Sie seit 10 Jahren nun blind sind. Sie konnten aber doch noch das Abitur an einer ganz normalen Schule erwerben. Erst haben Sie dann eine andere Richtung eingeschlagen, nämlich Musik ist Ihre Leidenschaft. Sie haben an einer Berufsfachschule für Musik auch einen Abschluss gemacht, sodass Sie staatlich geprüfter Musiklehrer sind. Dann aber haben Sie Ihre Berufung zum Priestertum entdeckt und wurden nach dem Theologiestudium in Eichstätt am 6. Mai 2006 dort zum Priester geweiht. Jetzt sind Sie Kaplan in Fünfstetten bei Wemding im Bistum Eichstätt. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Und ich denke, wir können auch gleich jetzt in Ihren Vortrag einsteigen.
Ich würde sagen, das machen wir auch. Vergelt's Gott, Frau Ruf, für die einleitenden Worte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, egal auf welche Weise und wo Sie uns auf unserer schönen Welt zuhören, liebe Brüder und Schwestern im Glauben, wir haben es also heute mit einem etwas längeren Bibeltext zu tun. Es ist also Lukas erstes Kapitel und da die Verse eben 46 bis 54 und das sind, wenn man es dann zusammenzählt, 10 volle Verse und die muss man erstmal auf eine Reihe bekommen. Ein längerer Bibeltext, um den etwas ins System zu bringen, um sich darüber Gedanken zu machen, das lohnt sich immer, wenn man den gliedert. Das ist das Erste, wenn Sie über einen längeren Text was wissen wollen, dann sollte man praktisch den Wald erst einmal wieder erkennen können, nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr erkennen. Und dann ist es gut, wenn man sagt, wie teilt man denn so einen Text auf, wie kann man den inhaltlich gliedern, in welche Stücke kann man ihn zerteilen, um dann auf die Gliederung zu kommen. Und dieser Text lässt sich sehr schnell in 3 Teile teilen, so soll auch unser Vortrag geteilt sein. Ein erster, ein zweiter und ein dritter Teil. Man kann es etwa so sagen, die ersten 5 Verse, dann die nächsten 3 Verse und dann die nächsten 2 Verse. 5 plus 3 plus 2, so könnte man unser dieses Magnifikat, wie es ja im Lateinischen heißt, hier Magnifikat ist ja das erste Wort für es macht meine Seele groß. Und schauen wir uns die 3 Teile kurz im Überblick an. Der erste Teil, die Vers 46 bis 50, das ist ein Teil, was Maria im Jetzt tut. Sie preist Gott. Wir werden uns das dann näher anschauen. Das ist so der erste Teil. Ein feierliches Loblied auf Gott, das sie im Jetzt hier hält. Also die Verse 46 bis 50 im ersten Kapitel von Lukas Evangelium. Der zweite Teil, den wir dann nach einer kleinen Pause anschauen werden, der, das kann man so beschreiben, das handelt um Gott, was er tut. Die Sätze von diesen drei Versen, 51 bis 53, die fangen alle an mit er. Er vollbringt mit seinem Arm Macht große Taten. Er stürzt vom Thron, er erhöht, er erniedrigt, er. Das heißt, hier geht es darum, dass einfach Gott in seiner ganzen großen Schönheit, in seiner ganzen Macht, in seiner Größe erhoben wird und angeschaut und betrachtet wird, was er tut. Und das Interessante daran ist, das hat er alles schon mal gezeigt, dass er es tun kann, aber das hat auch einen zukünftigen Ausblick. Wir werden dann sehen, das können wir auch erwarten, je mehr wir uns mit dem Reich Gottes beschäftigen. Und der dritte Teil sind dann die letzten zwei Teile. Da geht es um das Wesen Gottes, nämlich um ewiges Erbarmen. Also da geht es darum, dass wir zurückschauen auf das, was er schon einmal getan hat. Das heißt ja, er denkt an sein Volk und an seinen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Also er hat da etwas getan. Da gucken wir zurück. Was hat er denn gemacht? Welchen Vertrag hat er denn mit uns Menschen geschlossen? Was will er uns denn schenken? Und stellen dann fest, dass das auch wieder für die Ewigkeit gilt. So haben wir also in diesem Magnifikat dann drei Teile, um diesen längeren Text etwas zu strukturieren inhaltlich. Gehen wir mitten hinein in diesen Text, in das erste Stück unseres Magnifikats, also die Verse Lukas 1, 46 bis 50. Maria singt also hier ein Lied. Es heißt natürlich in dem Originaltext, sie spricht und Maria sprach, aber man könnte es gut als Lied sehen. Wie gut es sich als Lied eignet, werden wir dann in der ersten Pause hören. Da hören wir dann eine Betonung von Albert, eine Vertonung von Albert Frey zu diesem Text. Also, Maria macht da Gott groß, sie erhebt ihn. Jetzt ist die Frage, zu welcher Gelegenheit tut sie denn das so? Einfach aus Lust und Laune oder wieso, warum, weshalb, was hat sie für einen Grund dafür? Ganz klar. Dieses Lied, wenn ich es einmal so nennen darf, dieses Lobgebet, ist ein Antwortlied. Maria hätte etwas Großes erlebt. Von daher, das ist das erste Wichtige über das Magnifikat, es ist eine Antwort auf etwas, was ein Mensch Großes erlebt hat. Könnte auch für uns gelten. Wenn wir Großes im Leben erleben, wie antworten wir darauf? Was hat Maria Großes erlebt? Ganz klar. Kurz ein paar Verse davor sehen wir, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt. Er sagt ihr, dass sie ein Kind empfangen werden wird, das vom Heiligen Geist ist, das noch dazu der Sohn Gottes sein wird, das die Welt errettend erlösen wird. Und dann erlebt sie es auch, dass sie schwanger ist, ohne einen Mann erkannt zu haben, also sprich ohne Geschlechtsverkehr. Und das ist schon großartig. Und nicht nur das, dann kommt sie auch noch zu ihrer Base Elisabeth, die eigentlich gar kein Kind empfangen konnte, auch nur auf das Wirken Gottes. Und von daher, da stellt sie auch noch fest, die ist schwanger. Also von daher, Maria hat da wirklich ein paar tolle Dinge von Gott erfahren, von Gott erlebt. Und sie antwortet darauf in diesem Loblied. Man könnte es so beschreiben, die Herzenshaltung Mariens ist, sie ist verliebt in Gott. Sie ist hingerissen zu Gott. Man würde sagen, sie hat sozusagen Schmetterlinge im Bauch. Sie ist begeistert von Gott. Sie kann es gar nicht fassen. Sie ist voller Jubel und Freude. Richtig verliebt. Wie wenn ein junges Mädchen, ein junger Burschen verliebt ist, dann denken die dauernd aneinander, was sie noch alles Schönes miteinander tun könnte. In schönsten rosaroten Farben. Nur hier sind es keine rosaroten Farben, sondern es ist die Wirklichkeit, die Mutter Gottes erlebt. Von daher, sie hat eine Haltung, die verliebt in Gott ist. Sie hat eine Haltung, die ist hingerissen zu Gott. Und das sollte unsere Herzenshaltung sein, wenn wir mit diesem lebendigen Gott ins Gespräch kommen. Schauen wir das mal konkret an. Wie äußert Maria diese verliebte Herzenshaltung Gott gegenüber? Was können wir davon lernen? Wie sollte es bei uns ausschauen, wenn wir Gott unsere Liebe ausdrücken wollen? Wie sollte es bei uns ausschauen, wenn wir Gott für etwas, das wir mit ihm erfahren haben, danken wollen? Es wäre ja schade, wenn was im Leben gut geht, wenn wir einfach nur sagen, mei, Glück gehabt oder so ein Zufall. Das ist zu wenig. Wir sollten Gott ja immer wieder danken. Schauen wir, wie Maria das tut. Das erste Wort, das Maria in diesem Text verwendet, ist, es macht groß. Ich gehe jetzt mal nämlich da vom griechischen Urtext aus, Megalyne, oder auch vom lateinischen Urtext, Magnificat. Da steht als erstes, interessanterweise, das erste Wort in diesem marianischen Gebet heißt groß machen. Also ein Verb, ein Zeitwort. Was tue ich? Mit einem Tun beginnt das ganze Gebet hier. Was tue ich? Ich mache groß. Ich erhebe. Und das ist das erste Wort. Dazwischen, als zweites Wort, kommt dann der Ausdruck meine Seele. Und das dritte heißt dann im ersten Vers Gott. Wenn wir es also überworten wollen, dann würde es heißen, es macht meine Seele, also oder noch wörtlicher, es macht groß meine Seele den Herrn. Ich lege deswegen so viel Wert auf den Urtext dieses Gedichtes, dieses Liedes, weil man nämlich merkt, das Zeitwort steht am Anfang, nämlich groß machen. In der Mitte steht die Seele und am Ende steht Gott. Das heißt, die Seele wird eingerahmt von Lobpreis und von Gott. Das sind die Umrahmungen für dieses Lied. Das ist die Herzenhaltung der Mutter Gottes. So sieht es in ihrem Herzen aus. Und so und nur so sollte es in unserem Leben aussehen. Umrahmt von Lobpreis, umrahmt von Gott. Immer den Blick auf ihn gerichtet. Kurz zu dem Wort Seele. Das meint also nicht nur das, was da unsterblich ist, sondern da muss man sich ein bisschen im Judentum auskennen. Die Juden, wenn davon sprechen, dass sie Seele meinen, dann meinen sie den ganzen Menschen mit all seiner Kraft, mit all seinem Wesen, alles, was zum Menschen dazugehört. Das ist ungefähr so, wenn ich sagen würde, ich kriege heute 3 Euro pro Kopf von Ihnen. Oder 3 Euro pro Nase von Ihnen. Und dann sagt man ja auch das Wort Nase oder Kopf stellvertretend für den ganzen Menschen. Und so ist das hier auch gemeint. Es macht also groß der gesamte Mensch Gott. Das bedeutet, anders gesagt, die ersten 2 Verse, Vers 46, Vers 47, bedeuten, Marias ganze Wesen besteht darin, immerzu Gott zu erheben, nie sich selber. Sie ist in der Mitte, aber ringsherum Lobpreis und Gott. Das Interessante ist, dass ja nicht nur der Vers 46, also der erste Vers, meine Seele preist die Größe des Herrn, so gebaut ist, sondern auch der zweite Vers, in dem es dann heißt, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Das haben wir wieder im Originaltext wieder so. Es jubelt mein Geist über Gott. Also wiederum dasselbe Aufbau. Im Prinzip die ersten 2 Verse sagen alles, man würde im Volksmund sagen, doppelt gemoppelt. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn die Bibel, wo jedes Wort wichtig ist, schon zweimal dasselbe bringt, sogar noch zweimal mit demselben Satzbau, zweimal denselben Inhalt, das muss also was ganz extrem Wichtiges sein. Und es ist extrem wichtig, dass Maria und wir unser Leben umrahmt haben von Lobpreis, unser Leben umrahmt haben von Gottes Gegenwart, auf ihn zu schauen. Das ist, wenn man sagen würde, A plus B ist C, und das Ganze dann nochmal so sagen, was ich 1 plus 2 ist 3 und 4 plus 5 ist 9. Da hätte man zweimal denselben Aufbau, wusste die Zahlen anders. Einmal heißt es, es macht groß meine Seele den Herrn, und dann heißt es, jubelt mein Geist über Gott. Also zweimal dasselbe, bloß mit anderen Wörtern ausgedrückt, dass es eine schönere Klangfarbe noch hat, dass es Regenbogenfarben schillern kann, dieses Gedicht, dieses kleine Lied. Von daher wissen wir jetzt, dass es also bei Maria eine überschwängliche Freude ist, die als Ganzes mit Leib, Geist und Seele, würden wir sagen, mit allem, was zu ihr gehört, einfach Gott erhebt. Und da wir in einer Spiritualitätssendung sind und in keiner Bibelstunde, stellen wir uns nun die Frage, ja, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Die mag das ja tun, die Gottesmutter. Okay, okay, okay. Aber ich? Frage. Frage an jeden von Ihnen, liebe Hörer. Auch an mich selber. Ich nehme mich da gar nicht aus. Die Frage, die wir uns stellen sollten, was ist in meinem Leben groß? Was ist für mich so wichtig? Was erhebt mich? Was ist momentan so top aktuell? Und wenn man zum Beispiel die Jugend anschaut, dann sind die alle erhoben von dem iPod. Momentan total in Mode. Jeder trägt seinen kleinen Computer mit rum, mit tollem Touchscreen, mit allem drum und dran, mit einem Internet, das man da per Funk empfängt. Oder es gibt andere Dinge, die einen erfüllen können. Zum Beispiel, wenn die Aktien steigen, wenn der Goldpreis hoch ist, wenn die Zinsen mal wieder gut sind, wenn das Geld hoch steigt, wenn ich ein neues Auto erhalten habe, oder unser lieber Gott die Gesundheit, wenn ich in der Fitness es wieder weitergebracht habe, mein Bodybuilding, wow, so richtig groß gewachsen ist. Das kann uns erheben, da können wir stolz drauf sein, da können wir jubeln drüber, uns Lieder zu singen. Viele Menschen erhebt sowas, aber wer ist es denn, der von uns Gott erhebt, der mit Begeisterung Lieder von der Größe Gottes singt, Lieder von dem singt, was er schon alles getan hat? Das sollte doch unsere Herzenshaltung sein. Meistens wird uns ja von der Mode her aufgedrückt, worüber wir uns so freuen sollten. Noch eine andere Frage. Wenn wir schon sagen, gut, okay, soweit bin ich schon, dass mich Geld und Sexualität und Gesundheit und Auto und die Computer-Hightech-Welt nicht mehr so fasziniert, wenn ich schon im Glauben bin, was ich mir vorstellen kann, dass die meisten von Ihnen hören, es sind, dann stellt sich eine nächste Frage. Habe ich auch den Mut dazu, mich hinzustellen und Gott wirklich so ein Lied zu singen? Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in Ihre Pfarrkirche, die ist vielleicht hoffentlich aufgesperrt. Sie stellen sich nahe, heben Ihre Hände zum Himmel und fangen an, ein lautes Lied auf die Größe Gottes zu singen. Würden Sie sich das trauen? Wahrscheinlich würden Sie sich denken, wenn das macht, dann sieht mich der Nachbar, der holt den nächsten Psychiater und steckt mich in die Klapse, weil man sowas doch nicht macht. Mann, mach das nicht. Mann, vielleicht nicht. Der, der mit Maria und wie Maria leben will, schon. Außerdem besteht ja die Befürchtung, dass man dann in die sogenannte charismatische Ecke abgeschoben werden könnte. Ah, diese Charismatiker, die tun eh den ganzen Tag nichts anderes als Lobpreislieder singen. Also na, das tun nicht die Charismatiker, bitte schön. Die tun es auch, Gott sei Dank. Sondern das tut Maria, die Gottesmutter, in überschwänglicher Freude. Zweimal dasselbe. Sie jubelt, sie jaucht, sie singt, sie erhebt Gott mit Leib und Seele. Das ist doch marianische Spiritualität. Und noch eine Frage. Singe ich ein Lied über Gott oder singe ich ein Lied mit Gott und zu Gott hin? Über Gott kann man gar vieles reden, das tun viele Theologen. Aber wichtig wäre doch, dass ich mit Gott selber singe, dass ich mich an ihn wende, zu ihm singe, ja vielleicht sogar mit ihm spreche. Ein Lied an das Du Gott singen. Das wäre die richtige Haltung. Wollen wir noch auf ein paar wenige Worte dieses ersten Teiles schauen? Man könnte über jedes eigene Wort so weit sprechen, aber ein paar Worte sind noch wichtig. Zum Beispiel das Wort Niedrigkeit. Da heißt es ja, Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Was meint das denn? Niedrigkeit meint, dass man sich unter einen Größeren drunter stellt. Wir haben nämlich das Wort vor der Niedrigkeit, heißt nämlich Retter. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Da ist einer gekommen, der rettet uns alle. Und mit dem darf ich zusammenarbeiten, da stehe ich drunter. Ich beuge meine Knie vor ihn, ich sehe ihn an als meinen Herrn und Gott. Niedrigkeit heißt also nicht, ich kann nichts, ich taug nichts, ich bin nichts, ich bin nur Schrott, mein ganzes Leben taugt nichts. Völlig falsche Haltung. Ich bin einer, der dem Retter dienen darf. Ich bin einer, der mit ihm zusammen durchs Leben gehen darf, der ihm helfen kann bei seinem Erlösungsplan. Also man kann da durchaus selbstbewusst sein, aber sich unter den Retter drunter ordnen. Außerdem meint Niedrigkeit auch noch, von der Herkunft her ist Maria kein besonderer Mensch. Sie hat eine einfache Herkunft. Und da, glaube ich, kann sich jeder von uns angesprochen fühlen. Weil der eine meint, nein, ich bin kein großer Promi, ich bin auch nicht der hier großen Professor wäre, ich bin jetzt auch nicht einer von den VIPs, von den Very Important Persons, ich bin der Huber, der Müller, der Meier, der Schmidt, der Huber, ganz ein normaler Mensch, ja, einfacher Familienvater, Familienmutter, junger Mensch, der in seine Schule geht, studiert. Und genau da, und für diese Leute gilt das Magnifikat, für die ganz einfachen, normalen Menschen. Und ein kleines letztes Wort noch, das wir noch kurz betrachten wollen, zu diesem ersten Teil. Das meint das Wort selig. Da sagt ja Maria, mich preisen selig alle Geschlechter. Wenn man das jetzt so hört, könnte man sagen, so eine Eingebildete, also na, jetzt behauptet die doch tatsächlich, dass alle Menschen ewig sie selig preisen. Was fällt denn dir ein? Ein bisschen Demut, Väter, Gottesmutter, nichts schaden. Wenn man nur diesen Vers so sieht, könnte man das so meinen. Darum ist es immer wichtig, die umliegenden Verse noch zu sehen, denn das geht nämlich weiter. Die Seligkeit eines Menschen hat immer mit dem zu tun, was Gott mit einem für einen Plan hat. Denn da heißt es, denn mich preisen selig alle Geschlechter, denn Gott hat Großes an ihr getan. Das ist die Ursache dafür. Gott hat Großes an ihr getan. Und so kann es uns auch gehen. Wenn jetzt zum Beispiel zu mir einer sagen würde, mein Herr Kaplan, Sie spielen so schön Klavier, das geht so ins Herz ein, Sie seien ja ein Genie, meist ist herrlich, dann könnte ich sagen, stimmt, ich bin so richtig gut, mei bin ich gut. Aber diese Haltung wäre nicht der Mutter Gottes ähnlich. Die richtige Antwort wäre, wenn ich sagen würde, das hat mir der Himmel geschenkt. Ich habe mein Talent bekommen und ich bete vor jedem Klavierspielen und ich habe das Klavierspielen vor allem durch das Lobpreisspielen gelernt. Da habe ich die Improvisationsgabe bekommen. Das hat Gott gemacht. Das ist die richtige Haltung. Die Seligkeit, das, was Gott uns schenkt, hat immer damit zu tun. Unsere Gaben und Talente kommen alle von Gott, vom Retter, vom Erlöser her. Er hat Großes an uns getan. Und das sollte auch unsere Haltung sein. Stimmen wir ein auf das Lob Gottes und machen wir das zu unserer Herzenshaltung. Ich in der Mitte und um uns herum Lob Gottes und Gott selber. Lasst uns Gott preisen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit den Worten der Gottesmutter.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Referent ist Kaplan Rainer Hertheis mit dem Thema Uralt und doch hochaktuell mit Maria die Schätze des Magnifikats neu entdecken. Dieses große Gebet, dieser feierliche Lobpreis auf Gott, das Loblied, das Maria singt, das betrachten wir jetzt. Und wir haben einen ersten Teil gehört, die Verse Lukas 1, 46 bis 50. Und wir kommen nun zu einem zweiten Teil ab dem Vers 51, wo dann erklärt wird, was Gott alles tut.
Genau, das besingt Maria in den nächsten drei Versen. Also, wir sind weiterhin im Lukas-Evangelium, erstes Kapitel, die Verse 51 bis 53. Über diese drei kleinen Verslein wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Sie stammen also wiederum aus dem Mund der Gottesmutter Maria, aus einem reinen, unbefleckten Herzen heraus, müssen also wichtige Verse sein. Nur, diesmal geht es nicht über sie selber. Der erste Teil, der hat man mit ihr zu tun, mit dem, was sie Großes erlebt hat, dass sie dem Retter dienen darf, dass sie den Erlöser zur Welt bringen darf. Das hat noch etwas mit ihr zu tun, auch wenn sie nicht von sich spricht. Das Wort Ich kommt so gut wie nicht vor im ganzen Magnifikat. Im Gegenteil, es geht fast immer um Er. Und das ist das zentrale Wort dieser jetzigen drei Verse. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Also es fängt mit Ehren. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. So fängt unser Vers an hier. 51, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er. Und es kommt ganz oft vor, das Wort Er. Wir sehen also hier, was Gott alles Großes tut. Es wird beschrieben, was Er alles macht. Das Interessante ist ja, um mal wieder zum Originaltext zurückzukehren, da steht eine Zeitform, die gibt's im Deutschen gar nicht, die für alle Griechen, das nennt man Aorist. Kurz zur Bedeutung, wenn ein Zeitwort, ein Verb in dieser Form steht, meint das, dass das von Anfang an so ist, jetzt so ist und auch immer so sein wird. Das kann man im Deutschen gar nicht ausdrücken. Wenn es da zum Beispiel heißt, er stürzt vom Thron, dann heißt es, er hat das schon immer so gemacht, er macht es jetzt noch und er wird das auch weiter so tun. Das kann man mit einem Wort im Deutschen gar nicht so ausdrücken, was in einem kleinen griechischen Aorist-Verb alles mit drin steckt. Wir haben diese Aorist-Form ja zum Beispiel auch, wenn der Engel des Herrn zur Mutter Gottes kommt und sagt, du Begnadete. Diese Begnadete zum Beispiel ist auch so eine Aorist-Form. Das heißt, sie war schon immer begnadet, sie ist es jetzt und wird es immer sein. Das zeigt eben ihr unbeflecktes Herzen, dass sie immer so sein wird. Also eine tolle Form, die wir da im griechischen Originaltext haben. Von daher dürfen wir uns darauf verlassen, wenn wir diese Verse lesen, da hören wir etwas von Gott, was er getan hat, was er jetzt tut und was er weiter tun wird. Es ist doch großartig, dass wir einen Gott haben, der nicht launisch ist, mal so und so, sondern auf dem wir uns bombenfest verlassen können. Das, was hier berichtet wird, wollen wir erstmal schauen, an wen dies alles gerichtet ist. Für wen gilt denn das eigentlich, dass das, was Maria da singt, dass Gott Mächtige vom Thron stürzt und Hungernde satt macht, Niedrige erhebt? Zunächst natürlich, wie wir im dritten Teil sehen werden, für die Nachkommen Abrahams. Wer um alles in der Welt ist das? Zu zunächst einmal natürlich das Judentum, in der Apostelgeschichte könnte man das nachweisen, und dann weitergeführt zum Christentum. Das heißt, diese drei Verse gelten für alle, die an Jesus glauben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, wir selber sind da angesprochen. Wenn wir diese Verse singen, dann gilt das für uns, für unser persönliches Leben. Dieser Teil, und jetzt kommt etwas weiteres Interessantes, was für uns da also gilt, was Gott Großes tut, dieser Teil ist, jetzt sage ich eine heiße These, ist eine kurze Zusammenfassung des Alten Testaments. Heiß, gell? Altes Testament in drei Versen. Wow. Vielleicht ein wenig hart. Manche Alttestamentler würden jetzt die Haare zu Berge stellen. Aber ich erkläre es gleich, warum. Denn das Alte Testament zeigt ja das Heißhandeln Gottes. Gott hat eine Schöpfung gemacht, die Menschen haben sie durch ihre Sünde zerstört. Gott hilft immer wieder seinem Volk und er schickt Propheten, die das Heil verkünden. Und genau diese Heißtaten Gottes werden da besungen. Also diese nächsten drei Verse oder diese drei Verse, 51 bis 53, beschreiben das Heißhandeln Gottes an seinem Volk. Und genauso könnte man das Alte Testament auch beschreiben. Das Heißhandeln Gottes, des Jahweh, an seinem Volk Gottes, des Jakob Israel. Und man kann es auch noch dadurch zeigen, dass sich so gut wie jeder dieser drei Verse immer wieder im Alten Testament finden lässt. Es wird bestimmt für jeden Ausdruck, der da steht, irgendwie mindestens zwei, drei Parallelstellen geben, die uns im Alten Testament vorkommen. Das heißt, das, was wir da lesen, ist nicht nur eine Theorie über Gott. Nur vielleicht haben wir einen Gott, der eventuell irgendwo einmal, irgendwann Mächtige vom Thron stürzen könnte. Quatsch. Wir haben einen Gott, der das schon bewiesen hat, dass er es so tut. Ich will mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir zum Beispiel den Vers, wo es da steht, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Nehmen wir doch gleich mal diesen Vers her da. Zum Beispiel finden wir es in Haggai, dem kleinen Propheten, Kapitel 2, Vers 22, noch einmal die Bibelstelle, Haggai 2, 22. Da sagt Gott, ich stürze die Throne der Könige und zerschlage die Macht der Königreiche der Völker. Das heißt, da haben wir genau das, was schon vorher gesagt ist, was Gott da tut. Oder auch im Buch Jesus Sirach, da gibt es auch eine Stelle, Kapitel 10, Vers 14, wo es da heißt, Gott stürzt den Thron der Stolzen und setzt an ihre Stelle die Demütigen. Und so könnte man das jetzt weiter treiben, das mache ich aber nicht, sonst geht die Sonne unter, bis wir da wieder fertig sind. Man merkt also, darauf will ich raus, dass wenn wir diese Stellen lesen, dürfen wir wissen, das ist ganz viel und alles, was im Alten Testament entweder geschehen ist oder was vorausgesagt wird, was sich das ereignet. Mit wem ist also Gott beschäftigt? An wem handelt Gott? Wir haben jetzt immer gehabt, dass er der Handelnde ist. Und wir sehen, er schaut vor allen Dingen auf das kleine Niedrige. Das haben wir schon im ersten Teil gehabt, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und das haben wir hier jetzt auch wieder. Schauen wir mal konkret an, auf welcher Seite steht Gott. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Sie, liebe Hörer, sich auch wünschen würden. Ja, mei, das wäre doch was in unserer Welt. Wenn Gott so groß handeln würde, und auch in meinem Leben, wenn ich mal das Handeln Gottes erfahren dürfte, in großartiger, mächtiger Weise, dann müssen wir schauen, ob wir zu denen gehören, an denen Gott handelt. Von wem singt Maria da? Ganz einfach. Sie singt von denen, die Gott fürchten, von denen, die hungern, von denen, die niedrig und arm sind. Also, wenn wir das Reich Gottes erben wollen, wenn wir Gottes großes Handeln in uns erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir einfach Gott fürchten, dass wir die Ehrfurcht zeigen, dass wir ein Kniebeugen machen, wenn wir eine Kirche sehen, wenn wir in der Kirche sind, uns bekreuzigen und entsprechend kleiden und so verhalten im Rahmen Gottes beim Gebet, dass wir einfach die Ehrfurcht vor Gott ausdrücken, etwas ganz Wichtiges, die ihn fürchten und die hungern. Wichtig ist, dass wir von Gott etwas erwarten, etwas wollen von ihm, dass wir glauben, jawohl, das kriege ich. Wenn ich Hunger bin, gehe ich zum Kühlschrank und hole mir was raus. Und so muss ich mit dieser Haltung auch hingehen. An denen handelt Gott. Die sind es, die Gott liebt, zu beschenken. Oder die wenig Besitz haben. Und wenn sie Besitz haben, nicht viel drauf geben. Hingegen gibt es auch Menschen, da hat Gott so echt seine Nöte damit. Da beißt er sich förmlich die Zähne dran aus. Das sind die Hochmütigen, die sich viel einbilden, nice, an mir, gut. Oder den Mächtigen, den Reichen, die viel haben, die was anschaffen wollen. Mit denen hat Gott große Schwierigkeiten. Da tut er sich schwer, dran zu handeln. Das Interessante ist also, wenn wir uns an das Reich Gottes, an Gott wenden, dann kehrt er die Verhältnisse um. Dann sind es plötzlich die Menschen, die nichts gelten, die niedrig sind. Und vielleicht geht es ihnen so, dass sie sich gemobbt fühlen, dass irgendwie der Nachbar mit ihnen nur Streit hat, dass sie irgendwie denken, mei, was habe ich für große Talente, dass sie sich irgendwie nicht beachtet vorkommen oder dass sie einfach Schwierigkeiten mit ihrem Leben haben, geplagt, gepeinigt, vieles mehr. Dann wünscht man sich doch auch so etwas. Und das bekommen wir bei Gott. Darum drückt das Maria aus. Wer mit Gott das Leben geht, wer sich mit Gott beschäftigt, wer sich Zeit für dieses Gottesreich nimmt, bei dem gelten diese neuen Verhältnisse. Und da ist besonders die Heilige Messe das Richtige. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben, weiß ich was alles, den Direktor eines großen deutschen Bankinstitutes in der Heiligen Messe neben sich sitzen. Und Sie sind vielleicht ein armer Bauer von irgendeinem Dörflein. Also Sie ein ganz niedriger und der große Bankdirektor mit, Rolls Royce angereist und Hubschrauber, Polizeieskorte nebendran und so weiter. Und in der Messe sitzen Sie beide nebeneinander. Da gibt es keinen Unterschied. Da ist es gerade Gott, der die Niedrigen erhebt. Schauen Sie doch mal nach Guadalupe, schauen Sie doch mal nach Lourdes, nach Fatima. Es sind immer die einfachen kleinen Hirtenjungen oder einfache Menschen, mit denen Gott Großes tut. Und in der Heiligen Messe gilt das schon. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Da stürzt er die Mächtigen vom Thron. Da müssen die auch vor dem König Jesus die Knie beugen, ihr Schuldbekenntnis ablegen. Da werden die auch Jesus empfangen. Da im Reich Gottes, wenn wir beten, gibt es diese Rolle nicht mehr. Darum ist es so schön, sich Gebetskreisen anzugehören oder in die Heilige Messe zu gehen. Da haben wir genau das, was Gott tut. Und er hat uns auch schon bewiesen, dass er es tut. Er hat uns bewiesen durch das, was im Alten Testament geschehen ist. Zum Beispiel stürzt die Mächtigen vom Thron, um wieder unser Beispiel zu nehmen. Da hat Gott zum Beispiel diesen mächtigen Pharao, der King of Kings, der König aller Könige des Alten Testaments, dieser große Pharao aus Ägypten, der die Israeliten gefangen hielt, der wurde vom Thron gestürzt durch Plagen und andere Erziehungsweisen Gottes und die Israeliten mussten ziehen. Natürlich auch dann letztlich durch den Durchzug ins Rote Meer, wo dann der Pharao letztlich in den Fluten unterging und keine Chance mehr hatte. Also Gott hat uns schon gezeigt, er kann diejenigen, die über uns meinen, sie müssten uns bestimmen in der Welt, kann Gott herrschen und sie vom Thron stürzen. Oder er macht Hungernde satt, das hat er auch schon wörtlich bewiesen, nicht nur geistig Hungernde. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten, da hat Gott ja sein hungerndes Volk durch Manna in der Wüste gesättigt. Die hatten alles, was sie brauchen. Und das Schöne ist, wie gesagt, das alles gilt nicht nur für die Vergangenheit, das war einmal so märchenhaft mäßig, es war einmal vor langer, langer Zeit. Nee, es gilt auch fürs Jetzt und Heute, weil zum Beispiel Lukas 6, 21 besagt uns ja, selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Das heißt, das, was da drin steht, gilt fürs Jetzt von heute. Und natürlich auch für die Ewigkeit, das wird dann der dritte Teil beweisen. Also fassen wir kurz zusammen. Wenn wir diese drei Verse mit Maria singen, dürfen wir uns bewusst machen, das alles hat Gott schon im Alten Testament bewiesen. Er hat das alles schon gemacht, großartig seine Werke zu sehen. Und das Schöne ist, das alles gilt fürs Jetzt und Hier. Das heißt, wenn ich ein Niedriger bin, wenn ich ein Hungernder bin, wenn ich ein Armer bin, wenn ich mir so klein vorkomme, dann darf ich wissen, an mir handelt Gott, mit mir hat er Großes vor. Mich will er beschenken. Und das ist doch toll zu sehen. Er macht das jetzt und er macht es bis in alle Ewigkeit. Mit diesen Gedanken können wir diese Verse lesen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten spricht über das Magnificat. Und wir sind gerade mittendrin bei den Versen 51 bis 53, wo es heißt, er vollbringt mit seinem Arme machtvolle Taten. Er stürzt die Mächtigen vom Thron, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. Ja, wer sich an Jesus hält, für den gilt, Gott erhöht die Niedrigen. Die Mächtigen und Reichen stehen nachher genauso einfach da wie die Armen. Jetzt hören wir den letzten Teil.
Jawohl, es fehlen uns ja noch zwei Verse, die letzten beiden, die Verse 54, 55. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Es geht auf jeden Fall, zwei Worte sind es, um die es auf uns ankommt. Nämlich das Wort Erbarmen. Er denkt an sein Erbarmen, so haben wir es jetzt auch im Text wieder vor mir. Er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Er denkt an sein Erbarmen. Und über dieses Wort sollten wir ein wenig nachdenken, denn immer wenn wir das Lied mit dem Mutter Gottes singen, kommen wir auf das Wort Erbarmen. Darum habe ich mich eben auch verhauen, weil dieses Wort kommt nämlich nochmal vor. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Da haben wir es nämlich schon mal. Und dann haben wir es hier noch einmal. Er denkt an sein Erbarmen. Also wieder ein Wort, das im Gebet der Mutter Gottes doppelt vorkommt. Das heißt, das muss wieder etwas sein, was irgendwo wichtig ist. Sogar etwas sehr Entscheidendes. Und es geht nicht nur um das Erbarmen von jetzt, sondern um die Ewigkeit. Also eine Eigenschaft, die Gott in besonderer Weise auszeichnet, über die es sich lohnt, ein Liebeslied zu singen, über die es lohnt, sich Gedanken zu machen. Sonst würde die Maria, die Gottesmutter, nicht zweimal über das Erbarmen Gottes singen. Was heißt denn jetzt Erbarmen und vor allen Dingen, wie erlange ich denn dieses Erbarmen? Und dazu gibt es eine Parallele. Wir wollen jetzt einmal hineinschauen in das Alte Testament, und zwar ins Buch Exodus, da ins Kapitel 32. Das ist nämlich wieder eine der Parallelstellen, die mit diesen Versen 54, 55 zu tun hat. Da wird es fast wörtlich auch wieder so zitiert wie da drin. Also Sie merken, das Gebet der Gottesmutter ist sehr biblisch fundiert. Wenn die also Lieder singt, dann zitiert die da jede Menge Bibelverse aus ihrer Bibel. Die kannte ja nur das Alte Testament. Und so sollten sie auch machen. Wenn wir Loblieder singen, dann sollten da ganz, ganz viele Bibelverse vorkommen. Und wir sollten uns dann auch richten auf Gott und auf sein Erbarmen. Also, ich habe schon hingewiesen, Exodus Kapitel 32. Wichtig ist dann vor allem der 13. Vers. Aber was passiert in diesem Exodus 32? Es ist also so, dass Gott ja sein Volk sehr beschenkt hat, dieses Volk Israel, und zwar mit 10 Geboten, mit verschiedenen mehr. Bloß dieses Volk macht lauter Sachen, die Gott gar nicht so gefallen. Zum Beispiel das goldene Kalb. Das ist genau dieses Exodus 32. Gott kommt also mit seinem Angesicht zu dem Volk hin und sieht, dass das Volk da irgendwelche Tänze um das goldene Kalb aufführt. Man kann sich überlegen, was heute die goldenen Kälber sind. Sexualität, Alkohol, Drogen, Rockmusik oder Schönheit oder Geld oder Auto oder Macht. Auf jeden Fall tanzen die um das goldene Kalb. Und dann wird Gott sehr, sehr zornig. Da heißt es wörtlich Zorn. Das ist eine der Eigenschaften Gottes. Nun gefällt es natürlich diesem Mose gar nicht, und jetzt kommt's. Er tut etwas Interessantes, und das können wir von ihm lernen. Wenn wir nämlich diese zwei Verse mit Maria singen, dann dürfen wir daran denken, wie Mose einst dem zornigen Gott barmherzig gestimmt hat, wie er das Erbarmen Gottes herbeigefleht hat. Und oft geht es in seinem Leben auch so, dass uns irgendwie so viel Unglück am Fuß klebt. Nein, mit den Eltern kommt man es nicht da und sie haben was Böses angewünscht. Oder mit den Nachbarn gibt es so Streit in der Firma, werden wir gemobbt, ein Elend nach dem anderen, nichts gelingt uns, das Pech klebt uns an den Füßen. Es kann ja sein, dass es uns so geht. Und dann sagt aber Maria, dass Gott sich wirklich über uns erbarmt. Nun, wie hat der Mose das gemacht? Dieser Mose hat Gott an den Bund erinnert, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ich sage Ihnen mal inhaltlich, was Mose zu Gott sagt. Das ist dieses Exodus 32, Vers 13. Da heißt es inhaltlich so, da sagt also dieser Mose zu Gott. Der sagt, lieber Gott, ich möchte dich daran erinnern, an etwas zu denken. Denk doch mal daran, was du dem Abraham, dem Israel und dem Jakob versprochen hast. Denk doch mal dran, lieber Gott, du hast doch da was versprochen. Schau mal, was du denen versprochen hast. Du hast doch mit deinem eigenen Namen einen Vertrag unterschrieben, lieber Gott, mit denen dreien. Und du hast doch gesagt, lieber Gott, dass du die Nachkommen zahlreich machen willst, wie die Sterne. Und du hast doch gesagt, dass du den Nachkommen das ganze Land ihnen geben willst. So sagt es ungefähr der Mose in diesem Exodus 32, 13. Er weist also auf den Bund hin, den Gott einmal mit Abraham, und Israel und Jakob, Isaak und Jakob geschlossen hat. Er weist darauf hin und Gott lässt sich das nicht zweimal sagen. Ja, dann sagt Gott, ja tatsächlich, stimmt, ich habe das ja so gemacht und daraufhin zieht er seinen Zorn zurück. Sie können es im Exodus 32 nachlesen und ist barmherzig und dieses Volk Gottes empfängt ganz, ganz viele Gnaden von Gott. Wenn wir also merken, dass in unserem deutschen Volk zum Beispiel oder in Südtirol oder Österreich oder Schweiz, wo sie uns überall hören, merken, irgendwie geht's da nicht so toll zu, die Abtreibungen sind viel zu viele, die Gesetze taugen nichts und die Ehen sind nur noch homosexuell oder sie scheitern, 50% Ehescheidungen oder. Die Jugend geht dahin, dann geht nicht mehr in die Kirche. Dann können wir es machen wie Mose und uns von der Mutter Gottes sagen lassen, er denkt doch an sein Volk und er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, das er dem Abraham und dem Nachkommen verheißen hat. Also wir wissen jetzt schon, was Erbarmen heißt. Wir dürfen Gott an seinen Bund erinnern, an das, was er getan hat und an die Verheißung. Schauen wir an, welche Verheißung es konkret ist. Ich verfasse die Verheißung noch einmal ganz kurz mit zwei Worten zusammen. Die Verheißung, die Gott geschlossen hat, heißt Nachkommen und Land. Wenn Sie also das Wort Verheißung mit Maria beten, denken Sie an die zwei Wörter Nachkommen, die er uns geben will, denn Kinder sind eine Gabe Gottes, sie sind die Zukunft aller Nationen, die Kinder sind das A und O. Deswegen versucht der Teufel auch unsere Nation durch die Abtreibung zu zerstören. Aber wenn wir Gottes Erbarmen herabrufen, wird das aufhören und Gott wird sich darüber erbarmen. Und das Land eben. Er will uns kein Chaosland geben. Es gibt ja so viele Unglückskatastrophen, Prophezeiungen momentan, was alles auf uns zukommen wird. Dürre und Fluten und dies und jenes. Das muss alles nicht sein. Wirklich nicht. Wir sehen an der Mutter Gottes. Und unsere Haltung sollte eben nicht sein, was alle möglichen Prophezeiungen, alles prophetisch voraussagen, wie schlimm alles werden wird in unserem Land, weil die Sünden so schlimm zum Himmel stinken. Nein. Maria lehrt uns anders zu beten. Maria zeigt uns, er denkt an seine Barmherzigkeit, erinnere sich wieder dran. Ich bin ja barmherzig und ich habe doch meinem Volk versprochen, dass sie ein Paradies haben sollen, ein Land, in dem sie glücklich leben wollen. Ich, Gott, habe doch versprochen, dass sie Nachkommen haben sollen und das auf ewig. Das soll gar nicht mehr aufhören so. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gott immer wieder an seine Barmherzigkeit erinnert haben. Und das tun zurzeit sehr, sehr viele Menschen in unserem Land. Sie haben Gott immer wieder um seine Erbarmen gerufen. Und ich bin überzeugt, dieses Land, unsere Welt, wird die Barmherzigkeit Gottes in großem Maße erfahren. Von daher dürfen wir, wenn wir diese zwei Verse beten, wo es dann heißt, er denkt an seine Erbarmen, dürfen wir beim Erbarmen dran denken, es gilt, es herrscht nicht mehr der Zorn, sondern es herrscht Liebe, Friede, Freude. Wir werden beschenkt. Psalm 103, Vers 13 sagt uns das eindeutig. Wie ein Vater, wie ein liebender Papi, erbarmt sich Gott über uns. Das heißt Erbarmen nicht. Ach du armes Volk, eine Runde Mitleid bitte. So ist Gott nicht. Sondern Gott ist einer, der wie ein lieber Vater mit uns Erbarmen hat und uns beschenken will. Mit Land, mit Nachkommen, mit Segen und mit Heil. Also, von daher wissen wir das Wort Erbarmen, er beschenkt uns wie ein Vater, kennen wir das Wort Verheißung, er will uns Land und Nachkommen schenken und dürfen wir an das Wort Ewigkeit denken. Das heißt, das ist schon mal geschehen, damals im Exodus 32 haben wir das erfahren, dass es so ist. Das gilt fürs Jetzt und heute, wenn wir das Erbarmen Gottes anrufen und das wird in Ewigkeit gelten. Deshalb ist der letzte Vers das Wort Ewigkeit, weil Gott einer ist, der immer gleich bleiben wird. Von daher dürfen wir einfach wirklich sagen, das Erbarmen des Herrn hört niemals auf. Es gilt neu, jeden Morgen, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Es spricht zu uns Kaplan Rainer Hertheis über den Lobgesang Mariens, das Magnificat. Vielen Dank, Herr Kaplan Hertheis. Sie haben uns richtig Lust aufs Beten gemacht. Und da möchte ich auch gleich so meine erste Frage stellen. Sie sind ja Priester und beten das Stundengebet, in dem täglich das Magnificat vorkommt, wie Sie das ja schon erwähnt haben. Wie geht es Ihnen denn persönlich mit diesem Gebet? Was empfinden Sie, wenn Sie es beten?
Ich habe, wie es oft mit so Liedern ist, Assoziationen mit diesem Gebet. Also ich erinnere mich etwas, da ich jetzt wirklich ein Kind bin, das etwas der Bewegung der charismatischen Erneuerung zugehörig ist. Menschen, die sehr mit dem Heiligen Geist verbunden leben. Und ich kenne die Form des Lobpreises. Und ich habe schon oft so große Lobpreisabende mitgemacht haben, wo wir mit vielen Instrumenten zusammen gespielt haben, mit 40, 50, 60 Leuten einfach Gott erhoben und gepriesen haben. Und da habe ich immer eine große Kraft in meinem Herzen, eine große Freude in meinem Herzen, weil bin ich dem Himmel ganz nah. Und das, immer wenn ich das bete, es macht groß meine Seele den Herrn, es jubelt mein Geist über diesen Gott, dann kommt diese Freude, diese Kraft wieder hoch, dass ich auf Gott schauen darf. Das ist das Erste, was, wie es mir damit ergeht, dass ich so die Freude am Lob Gottes erfahre, Kraft in mir. Und das Zweite ist, dass ich dann wegschaue von meinen Sorgen und Problemen, sondern mich wieder auf Gott ausrichte. Und dann fängt meine Seele an, mit sich wieder richtig frei zu fühlen.
Schön. Ja, aber man könnte auch dagegen halten, dass das Magnificat ja doch auch wie viele andere Texte, wie das Vaterunser oder so, man gewöhnt sich so sehr an den Text, dass man schon bei den Worten einfach gar nicht mehr so mit sich konzentriert und dabei ist. Man betet, ohne groß mehr auf die Worte zu achten. Ist das dann denn noch eigentlich Gebet in dem wahrsten Sinn des Wortes?
Das ist in der Tat so. Ich darf jetzt am 25. Juni da 2005, also das ist jetzt schon 5 volle Jahre her, zum Diakon geweiht worden. Seitdem bete ich das ja. Es ist in der Tat so, was nicht möglich ist, das ständig bei jedem Wort bewusst nachzudenken. Es macht groß und die Seele und der Herr und Jubeln und Erbarmen und Verheißung. Das ist gut, das ab und zu sich wieder zu meditieren, zu betrachten. Es wird nicht gehen, wenn man es jeden Tag betet. Da haben Sie recht hier. Aber was geht, ist, dass man bei so einem Gebet die Herzenshaltung wiederbekommt. Das ist wie beim Rosenkranz, da kann ich auch nicht mitbeten, jedes Wort, gegrüßet seist du, Maria, sondern da mache ich mir einfach bewusst, ich betrachte jetzt zum Beispiel, den du Jungfrau geboren hast, da betrachte ich dann eben die Krippe und die drei Könige, die da sind und die Hirten. Und so geht es bei diesem Gebet auch. Ich betrachte einfach einen Gott. Wenn ich das Magnificat so bete, dann denke ich an einen Gott, der mich beschenkt hat, der mir Großes getan hat, der sich um mich kümmert, der für mich da ist, der sich auch um mich kümmert, wenn ich mich mal niedrig und klein fühle und der sich einfach erbarmt, auch wenn ich viel Mist gebaut habe. Einfach so, dann denke ich ein bisschen über Gott dabei nach, was er Großes getan hat. Das ist wie beim Rosenkranz, sozusagen der Rahmen, das Auge, durch das hindurch ich Gott betrachte. Und von daher kommt es da gar nicht darauf an, dass wir immer Wort für Wort mit bedenken, sondern wir dürfen uns einfach die Herzenshaltung der Mutter Gottes bewusst machen. Wie ich am Anfang gesagt habe, sie ist verliebt in Gott, sie ist hingerissen zu Gott. Und mit dieser Haltung, die können wir uns immer wieder einüben, wenn wir diese Worte beten. Und dann ist es Herzensgebet. Dann ist das Herz dabei, ein Herz, das sich über Gott freut, der mich beschenkt hat, der es vorhat, mich weiter zu beschenken und der mir nahe ist und über den ich mich freuen kann. Und wenn diese Herzenshaltung sich immer wieder einstellt, dann ist es doch Herzensgebet.
Ja, ich danke Ihnen für diese Klarstellung. Danke auch überhaupt für den wunderbaren Vortrag. Also Sie haben uns wirklich Lust gemacht aufs Beten und ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen, dass sie auch dieses Magnificat-Gebet auswendig lernen und dass es ein Herzensgebet für sie selber ist. Ja, zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Oder auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Herzlichen Dank auch Ihnen nochmal, Kaplan Werner Rainer Hertheis. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie uns noch Ihren priesterlichen Segen geben.
Das tue ich gern. Ich sage, vergelt's Gott, dass Sie zugehört haben. Segne es Gott, dass Sie dabei waren. Und ich darf nun Sie alle segnen, damit die Freude Gottes in Ihrem Herzen wohne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die ihren Lobgesang in eure Herzen hineinsingen möge. Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, Möge der allmächtige Gott die Fülle seines Segens über ganz Radio Horeb ausgießen, über die ganze Hörerfamilie, über Sie, liebe Hörer, über eure Verwandten, Bekannten, Familien, Gebetskreise, Arbeitsplätze, über dieses ganze Land, in dem ihr wohnt. Gott, der Herr, möge seinen Heiligen Geist über euch ausgießen, Geisteslobpreis. Jesus, möge mehr und mehr groß werden in eurem Leben, sich auf den Thron setzen. Und die Liebe Gottes möge in eurem Herzen wohnen und seine Barmherzigkeit möge in eurem Leben triumphieren, dass ihr stets die Lieder singen könnt, die Maria singt. Und mögen eure Herzen ganz dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht sein, dem Herzen Jesu möge das kostbare Blut Christi euch reinwaschen, euch besiegen, damit euer Leben ein Leben zur Ehre Gottes, zum Heil aller Menschen werde. Diesen Segen gewährt euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Herr Kaplan. Alles Gute Ihnen bis zur nächsten Sendung.
Dankeschön, wünsche ich auch alles Gute. Ja. Gott und auf Wiederhören.
Ja, auch auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.